Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. FDP-Generalsekretär Lindner hat mit einem Vorstoß zur Atomkraft Diskussionen in den Regierungsparteien ausgelöst. Zwei Tage nach den Landtagswahlen sprach er sich dafür aus, die abgeschalteten deutschen Atomkraftwerke dauerhaft stilllegen zu lassen. In der Union, aber auch in der FDP selbst ist das umstritten. Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern erklärt, erst nach Ablauf des dreimonatigen Moratoriums das künftige Energiekonzept festzulegen.
Das Kernkraftwerk Unterweser und auch die anderen derzeit abgeschalteten Altmeiler sollen nie wieder ans Netz, forderte heute der FDP-Generalsekretär Christian Lindner, allerdings nicht vor der Kamera. Dem Bundeswirtschaftsminister, ebenfalls FDP, passt diese Eile nicht. Er hat einen anderen Zeitplan.
Wir haben ja entschieden, dass wir ein Moratorium durchführen, indem wir eine zusätzliche Überprüfung aller Kernkraftwerke vornehmen. Bei den 7 ältesten für 3 Monate eine Abschaltung drum hat. Und sie werden erst dann ja auch Konsequenzen ziehen können.
Beide FDP-Politiker aber hoffen auf einvernehmliche Lösungen mit der Energiewirtschaft. Der Bundesumweltminister jedoch ist strikt gegen neue Privatverträge mit der Atomindustrie.
Ich glaube, dass es um einen politischen Konsens geht in Deutschland, einen gesellschaftlich-politischen Konsens. Und der kann im Kern nicht in Verträgen mit einer Partei geregelt werden, sondern es geht um eine gesetzliche Grundlage, auf die die Energiewende gestellt werden muss.
Windstrom von der Nordsee, auch Niedersachsens Regierungschef, fordert jetzt die rasche Energiewende.
Klar ist, wir in Niedersachsen machen uns dafür stark, dass wir schneller uns von der Kernenergie verabschieden, als dass die Bundesregierung das bisher geplant hatte.
Die Opposition freut sich über das neue Tempo der Ausstiegsdebatte, will aber Nägel mit Köpfen.
Sofortige, endgültige Stilllegung der 7 ältesten Atomkraftwerke plus Krümmel ohne Laufzeitübertragung und zweitens Rücknahme der Laufzeitverlängerung für die restlichen Kraftwerke.
Und die Atomwirtschaft schweigt. Die Energieversorger erwägen Klagen wegen der Kraftwerkstilllegungen. Sie sehen das Recht auf ihrer Seite.
Die Laufzeitverlängerung vom letzten Herbst ist immer noch geltendes Recht und für die Atomwirtschaft bares Geld wert. Wenn die Bundesregierung jetzt Kraftwerke vorzeitig stilllegen will, muss sie sich mit der Energiewirtschaft irgendwie einigen und eine Einigung zum Nulltarif wird es kaum geben. Angela Merkel und den zuständigen Ministern stehen schwierige Verhandlungen bevor.
Nach dem Machtwechsel in Baden-Württemberg legt die Deutsche Bahn das umstrittene Milliardenprojekt Stuttgart 21 auf Eis. Bis zum Amtsantritt der neuen Landesregierung gelte ein Bau- und Vergabestopp, teilte das Unternehmen mit. Die voraussichtlichen Koalitionspartner im Land, Grüne und SPD, aber auch Bundesverkehrsminister Ramsauer von der CSU, begrüßten die Entscheidung. Der Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofes war eines der zentralen Wahlkampfthemen.
Den Gegnern von Stuttgart 21 war die Nachricht eine spontane Freudenfeier wert. Die Bahn will keine neuen Fakten schaffen, mindestens bis die neue Regierung im Amt ist. Konkret heißt das,
dass wir auch keine neuen Baumaßnahmen beginnen, sondern in manchen Bereichen einfach nur weitermachen, aber jedenfalls keine Präjudizien schaffen.
Kein völliger Stillstand an der Baustelle also. Dennoch, die künftig in Baden-Württemberg regieren, sind zufrieden.
Ich begrüße den Schritt der Bahn AG, denn wir haben damit die Möglichkeit, eine Volksabstimmung vorzubereiten, ohne dass weitere Tatsachen geschaffen werden.
Ein richtiges Zeichen, aber zu kurz, weil bis zur Konstituierung des Landtages sind die ganzen Aufgaben, die die Bahn mit uns zu erledigen hat, noch nicht abgearbeitet.
Der vorübergehende Stopp für das Bahnprojekt sollte deshalb länger gelten, heißt es bei den Grünen, so lange bis der sogenannte Stresstest zur Leistungsfähigkeit des geplanten Tiefbahnhofs abgeschlossen ist. Unterdessen ist nach dem Rückzug von Stefan Mappus der Machtkampf in der Landes-CDU entbrannt. Verkehrsministerin Tanja Gönner hatte sich als Fraktionschefin beworben. Heute unterlag sie Amtsinhaber Peter Haug. Und die nächste Kampfabstimmung könnte bevorstehen. Beide schließen eine Kandidatur für den Landesvorsitz nicht aus und beteuern zugleich Geschlossenheit.
Ich glaube, es ist auch ein Beleg, dass wir gemeinsam diese Pressekonferenz machen. Dass wir gemeinsam und geschlossen Oppositionsarbeit betreiben.
Die Regierungsarbeit machen künftig andere, auch in Sachen Stuttgart 21. Im Mai will die Bahn Gespräche führen mit der neuen grün-roten Landesregierung.
Bundesinnenminister Friedrich hat heute zum ersten Mal die Islamkonferenz in Berlin geleitet und dabei gleich Kritik ausgelöst. Aktueller Anlass ist ein Vorschlag Friedrichs. Muslime sollten in ihren Reihen stärker auf Radikalisierungstendenzen achten. Teilnehmer der Konferenz kritisierten, damit werde nicht die Integration, sondern das Denunziantentum gefördert. Schon bei Amtsantritt hatte Friedrich mit seiner Haltung zum Islam Irritationen hervorgerufen.
Der neue Gastgeber der Islamkonferenz hatte es schwer. Heftig kritisierten die muslimischen Teilnehmer Friedrichs Äußerung, dass der Islam historisch nicht zu Deutschland gehöre.
Die Muslime sind eine Realität dieses Landes zum einen, und zum anderen geht es eigentlich nur darum, dass eine Person, die so eine wichtige Position innehat, etwas von sich gibt, was eine unheimliche mediale Wirkung hat.
Friedrich stellte noch einmal klar, die Muslime und ihre Religion seien natürlich ein Teil Deutschlands, aber die Identität des Landes sei etwas anderes.
Gewachsen über Jahrhunderte durch christlichen Glauben, durch Aufklärung, durch katholische Soziallehre und evangelische Sozialethik zu einem Grundgesetz, in dem Glaubensfreiheit, Toleranz, Nächstenliebe, Menschenwürde alles sich niederschlägt.
Zur nächsten Kontroverse kam es, als der Minister eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Muslimen und Sicherheitsbehörden vorschlug. Das kritisierten viele der Teilnehmer, aber auch die Bundesjustizministerin.
Ich bin in großer Sorge, dass das jetzt zu einem reinen Pakt für mehr Sicherheit wird, unter dem Namen Sicherheitspartnerschaft. Dann ist es kein Miteinander mehr, dann geht das auseinander und dann könnte das auch zum Scheitern der Islamkonferenz führen.
Alles nur ein Missverständnis, so Friedrich. Die Sicherheitspartnerschaft sei eine Initiative außerhalb der Islamkonferenz.
Friedrichs Vorgänger Schäuble und de Maizière hatten auf der Islamkonferenz immer die Integration der Muslime betont. Hans-Peter Friedrich setzte neue Akzente, das kam nicht gut an. Am guten Verhältnis zur Islamkonferenz muss er noch arbeiten.
Der Militäreinsatz in Libyen soll fortgesetzt werden, bis Machthaber Gaddafi die UN-Resolution zum Schutz der Zivilbevölkerung einhält. Darauf hat sich heute eine internationale Konferenz in London geeinigt. An dem Treffen waren neben westlichen Staaten auch arabische Länder wie Tunesien, Jordanien und der Irak beteiligt. Die Politiker verständigten sich darauf, eine Libyen-Kontaktgruppe einzurichten.
Am Ende war es eine eindrucksvolle Demonstration der Einigkeit. Hillary Clinton im Zentrum einer Konferenz, an der 35 Außenminister aus allen Teilen der Welt, auch aus 7 arabischen Ländern gekommen waren. Und auch die Botschaft klar und deutlich. Heute ist der Beginn einer neuen Zeit für Libyen. Der Start in eine Zukunft, in der die Menschen ihr Schicksal wieder selbst bestimmen können. Hillary Clinton machte anschließend entschlossen deutlich, dass man alle zur Verfügung stehenden Mittel gegen Gaddafi anwenden werde. Wir alle müssen weiterhin gemeinsam Druck ausüben und das Gaddafi-Regime weiter isolieren. Als breite diplomatische Front sagen wir hier, er muss gehen. Sie hatte sich zuvor mit Vertretern der libyschen Opposition getroffen, die zwar nicht offiziell teilnahmen, am Rand der Konferenz aber erstmals vor die Presse gingen. Wir wollen Hilfe gegen die Gewalt, aber keine Einmischung in die Entmachtung Gaddafis. Das ist die Aufgabe des libyschen Volks und des libyschen Volks allein. Auch diese Botschaft kam an. Das Ziel der Intervention bleibe der Schutz der Zivilbevölkerung. Beschlossen wurde dazu eine Kontaktgruppe, die sich schon sehr bald in Katar treffen werde.
Das heutige Treffen konnte nicht mehr als ein Auftakt werden, als Auftakt aber war es ein voller Erfolg. Nach dem desaströsen NATO-Streit zu Beginn des Libyen-Einsatzes hat sich hier heute eine breite Allianz aus allen Teilen der Welt zusammengefunden und dem Diktator in Libyen einmütig klargemacht, dass seine Tage nun definitiv gezählt sind.
Der Vormarsch der Aufständischen in Libyen ist vor Sirte ins Stocken geraten. Gaddafi-treue Truppen zwangen sie, sich wieder in östliche Richtung zurückzuziehen. Sirte ist die Heimatstadt von Staatschef Gaddafi und deshalb von hoher symbolischer Bedeutung. Außerdem wäre der Fall der Stadt eine wichtige Etappe auf dem Weg nach Tripolis. Auf dem Weg dorthin liegt auch die umkämpfte Stadt Misrata. Auf Einladung der libyschen Staatsführung war ARD-Korrespondent Jörg Armbruster gestern in dem Ort.
Kampfspuren auf dem Weg nach Misrata, einer der großen Städte des Landes am Mittelmeer. Das Gaddafi-Regime hatte behauptet, Misrata sei fest in der Hand der eigenen Truppen. Doch nach wie vor wird gekämpft in der Stadt, gestern wie heute. Es brannte, als wir ankamen, schwarze Rauchsäulen über den Häusern. Die Straßen leer, außer Soldaten, keine Menschen. Misrata scheint von den Einwohnern verlassen zu sein. Zur Begrüßung der Journalisten der übliche Jubel, Jugendliche abgeordnet, um Gaddafi-Treue zu demonstrieren. Doch in das Stadtzentrum werden wir nicht vorgelassen. Von dort kommt Gefechtslärm, Maschinengewehrfeuer. Der Krieg geht auch in dieser Stadt weiter. Wir haben Misrata befreit. Das waren keine Libyer, die kamen aus dem Ausland. Alles Terroristen sind das. Misrata, die letzte Bastion vor Tripolis. Die Stadt liegt genau in der Mitte zwischen dem heute umkämpften Sirte und der Hauptstadt. Sollten die Aufständischen Sirte und diese Stadt einnehmen, dann ist der Weg frei für den Marsch nach Tripolis. Allerdings haben wir in Misrata auch Panzer und schwere Geschütze gesehen, mitten in Wohngebieten. Auch in Sirte steht die Sache der Aufständischen im Augenblick nicht gut. Ohne die Unterstützung durch die Koalitionsflugzeuge sind die Aufständischen den Gaddafi-Truppen hoffnungslos unterlegen. Sie sind schlecht ausgebildet und haben wesentlich weniger schwere Waffen. Daher hoffen sie auf mehr Luftunterstützung und Angriffe durch die NATO-Kampfflugzeuge.
2 Wochen nach Beginn der Proteste in Syrien sind heute Ministerpräsident Ouattari und sein Kabinett zurückgetreten. Das berichtet das staatliche Fernsehen. Präsident Assad habe das Gesuch angenommen. In Damaskus wird damit gerechnet, dass sich Assad in den nächsten Tagen zu möglichen Reformen äußern wird.
In der syrischen Hauptstadt Damaskus haben sich am Morgen Zehntausende Menschen versammelt, um Präsident Assad ihre Unterstützung zu versichern. Auch in anderen Städten kam es zu Demonstrationen für die Regierung. Die Proteste gegen das Regime hatten zuletzt etwas abgenommen. Der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zufolge sind dabei seit Mitte März mindestens 61 Menschen ums Leben gekommen.
Mehr als 2 Wochen nach dem Erdbeben in Japan ist die Situation am Atomkraftwerk Fukushima noch immer nicht unter Kontrolle. Hochgiftiges Plutonium ist ausgetreten und die Reparaturarbeiten könnten nach Experteneinschätzung noch Monate dauern. Sie werden durch radioaktiv verseuchtes Wasser erschwert. Zudem fehlen Tanks, um es aufzufangen. Mindestens 19 Techniker sind inzwischen verstrahlt.
Die Lage bleibt auch heute dramatisch, vor allem in Block 2. Dort befindet sich das am stärksten radioaktiv verseuchte Wasser. Der Plan jetzt, so wie ihn das japanische Fernsehen zeigt, das Wasser soll in Tanks außerhalb der Blöcke gepumpt und von dort in andere Speicherorte geleitet werden. Die Arbeiter müssen wegen der Strahlung das Wasser erst entfernen, bevor sie die Kühlsysteme reparieren können. Betreiber TEPCO sagte heute, das außerhalb der Reaktoren gemessene Plutonium sei so gering, dass davon keine Gesundheitsgefahren ausgingen. Die japanische Atomsicherheitsbehörde ist dennoch alarmiert. Plutonium entsteht nur, wenn Temperaturen sehr hoch sind. Daraus kann man schließen, dass die Brennstäbe große Schäden haben. Es zeigt, wie ernst und kritisch die Situation ist. Neue Fotos werden heute veröffentlicht, die den Ausgang der Wartungstunnel zeigen, in denen ebenfalls hochradioaktiv verseuchtes Wasser steht. Sandsäcke und Betonblöcke sollen nun verhindern, dass das Wasser unkontrolliert ins Meer läuft. Kleine Fortschritte werden auch gemeldet. In Block 1 laufen die Pumpen und der Wasserpegel dort sinkt. Und mit Block 4 verfügt auch der letzte Kontrollraum über Strom. Welche Geräte dort noch funktionieren, ist jedoch unklar.
Immer mehr Experten, auch in Japan, fordern eine Ausweitung der Schutzzone in Fukushima. Die japanische Regierung will jedoch alles belassen, so wie es ist, und gerät dadurch selbst immer stärker in die Kritik. In den Notunterkünften rund um das Atomkraftwerk sorgen sich unterdessen die Menschen, dass sie möglicherweise nie wieder in ihre Häuser zurückkehren können.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 30. März.
Das Hoch zieht nach Polen, sorgt in der Osthälfte Deutschlands morgen aber noch für Sonnenschein. Von Westen breiten sich die Wolken eines Atlantiktiefs aus und bringen am Ende dieses sehr niederschlagsarmen Monats doch noch einiges an Regen. In Küstennähe ist es heute Nacht zum Teil stark bewölkt, sonst sternenklar. Später tauchen im Südwesten einzelne Wolkenfelder auf. Die werden morgen in der Westhälfte zahlreicher und verdichten sich. Dabei gibt's örtliche Schauer, vereinzelt auch mit Blitz und Donner. Im Osten und Südosten bleibt es bis zum Abend meist sonnig und trocken. Schwacher bis mäßiger, in Schauernähe teilweise starker Wind aus Süd bis Südwest. In der Lüneburger Heide heute Nacht -4, im Breisgau bis +5 Grad. In Rostock morgen 8, in Frankfurt am Main und Leipzig bis 18 Grad. Donnerstag und Freitag meist mehr Wolken als Sonne, gebietsweise fällt Regen. Im Laufe des Freitags wird es im Südwesten, am Samstag dann fast im ganzen Land sonniger. Dabei könnten in einigen Regionen neue Temperaturrekorde für Anfang April aufgestellt werden.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Karin Mioska, darin Wendemanöver, Streit in FDP und Union um schnellen Atomausstieg und Piratenjagd. Die EU baut ein Gefängnis in Somaliland.